NDR Info. Echo des Tages.
Die einen haben ihn verehrt als Ikone der Revolution, die anderen haben ihn gehasst, Fidel Castro. Fast 50 Jahre hat er Kuba regiert als Maximo-Leader. Dann nach seinem Rückzug tauschte er die Militäruniform gegen einen Trainingsanzug und kommentierte deutlich seltener das Weltgeschehen. Mit 90 Jahren ist Castro gestorben. Ein Nachruf und Berichte über Reaktionen auf seinen Tod in diesem Echo des Tages. Die weiteren Themen. Rente. Die Kritik an den Plänen von Arbeitsministerin Nahles wird lauter. Lufthansa. Beim Pilotenstreik soll es morgen eine Pause geben. US-Präsidentenwahl in Wisconsin wird nachgezählt. Und natürlich gibt's auch den Sport am Wochenende, unter anderem mit den Ergebnissen der Fußball-Bundesliga. Am Mikrofon ist Marcel Güsken und wir beginnen in Kuba. Der Bart, die dicke Zigarre, die olivgrüne Uniform und stundenlange Reden über die Vorzüge des Sozialismus. So kannte die Welt Fidel Castro. Und auch als er sich in den letzten Jahren immer weiter aus der Öffentlichkeit zurückzog, blieb er doch eine der schillerndsten Figuren der Weltpolitik. Anne-Kathrin Mellmann mit einem Nachruf.
Die Revolution und der Sieg waren sein Leben. Wegen seines unerschrockenen Kampfes gegen die Diktatur schrieb Fidel Castro schon vor der Revolution im Jahr 1959 kubanische Geschichte. Am 26. Juli 1953 überfiel er mit einer winzigen Truppe von 115 Kämpfern die zweitgrößte Kaserne des Landes, Moncada. Und scheiterte. Die meisten Angreifer wurden gefoltert und ermordet. Anführer Castro hatte Glück und kam vor Gericht. Fidel überlebte den Guerillakampf in der Sierra Maestra und die hunderten Attentate, die es nach der Revolution gegen ihn gegeben haben soll, ebenso. Da sie kein Glück damit hatten, erklären sie mich immer wieder für schwer krank oder tot. Das Problem ist nur, wenn ich wirklich sterbe, wird es niemand glauben. Jetzt werden es die letzten Zweifler glauben müssen. Unzählige Gerüchte über Castros Gesundheitszustand gab es in den Jahren nach seinem Rückzug von der Partei und Staatsführung. Auch wenn er sich kaum noch öffentlich zeigte, blieb er doch allgegenwärtig, auch bei den Feierlichkeiten zum 50. Jahrestag der Revolution, in der Rede seines Bruders und Nachfolgers an der Staatsspitze Raúl Castro. Es gibt nur einen Führer der kubanischen Revolution. Fidel ist Fidel. Alle wissen wir es, Fidel ist unersetzlich.
Fidel ist insubstituible.
Charismatisch, machtbewusst und charmant. Die Frauen liebten Fidel dafür und er liebte sie. Eine Vielzahl unehelicher Kinder wird ihm nachgesagt, nur zwei sind bestätigt. Aus seinen zwei Ehen sind 6 Kinder hervorgegangen. Geliebter Fidel und ebenso gehasst. Spätestens, als er aus seiner Revolution eine sozialistische machte, kehrten ihm viele Kubaner den Rücken und flohen in die USA.
Compañeros obreros y campesinos,
Arbeiter und Bauern, das ist eine sozialistische, demokratische Revolution der kleinen Leute durch sie und mit ihnen. Und wegen dieser Revolution sind wir bereit, unser Leben zu geben. Zweifel an seiner Revolution ließ Fidel Castro nicht zu. Mit äußerster Härte ging er gegen Abweichler vor, hielt die Reihen geschlossen.
Es cierto, es correcto.
Es stimmt, wir haben Fehler gemacht, aus Idealismus. Vielleicht wollten wir, dass alles schneller geht und haben unsere Kräfte überschätzt, aber wir mussten uns einem mächtigen, reichen Gegner entgegenstellen, seinem Medienapparat und dem Wirtschaftsembargo. Mit diesem, seinem größten Feind, den USA, hat er sich auch in seiner letzten Lebensphase nicht ausgesöhnt, aber immerhin angenähert, möglich geworden durch den 11. US-Präsidenten, den Castro erlebt hat, Barack Obama. 49 Jahre lang regierte Castro Kuba. Schon zu Lebzeiten eine Legende. Jetzt ist er Geschichte. Seine Revolution lebt vorerst noch weiter.
Ein Nachruf war das von Anne-Kathrin Mellmann. Nach dem Tod von Fidel Castro hat die kubanische Regierung eine 9-tägige Staatstrauer verhängt. Vor Ort in der Hauptstadt Havanna ist meine Kollegin Bettina Peulecke. Ich habe sie vor der Sendung gefragt, wie reagieren denn die Menschen in Havanna auf Castros Tod?
Also schockiert in erster Linie und ungläubig. Seit Mitternacht bzw. 3 Uhr morgens wird verkündet die Nachricht vom Tod von Castro im Radio und im Fernsehen. Aber nichtsdestotrotz habe ich heute Morgen schon viele Leute gehört, die trotzdem es erstmal angezweifelt haben. Es gab ja auch schon viele Gerüchte öfter vorher schon mal über seinen Tod. Er ist lange krank, er ist 90 Jahre alt. Also klar, auf der einen Seite hat man es irgendwann schon mal erwartet, auf der anderen Seite ist man schockiert. Was allerdings nicht dazu führt, dass hier in irgendeiner Form das Leben jetzt stillstehen würde, was man ja vielleicht denken würde, sondern es ist eigentlich so, dass es im Prinzip Business as usual gibt im Moment hier in Havanna. Es gibt keine spontanen Zusammenkünfte und Trauerbekundungen auf dem Platz der Revolution zum Beispiel, wo dann ab Montag, so wie angekündigt, der Leichnam aufgebaut sein wird, um sich von ihm zu verabschieden. Ist nichts abgesperrt, gar nichts. Die Touristen fotografieren ganz normal und in dem Sinne, also es ist bemerkenswert normal, was die Reaktionen auf der Straße angeht.
Auch von echter Trauer ist nichts zu spüren.
Nein, nicht wirklich. Also natürlich ist es ein Gesprächsthema. Also ich habe jetzt mit vielen Leuten gesprochen und jeder ruft an und die einen bekunden ihre Trauer und sagen, oh Gott, wie schlimm, also weil eben er ja doch eine Ikone und ein Symbol war, auch teilweise für Jugendliche, muss ich jetzt einfach mal so sagen. Ich habe vorher gedacht, dass es vielleicht eher generationsabhängig ist, sozusagen die Intensität der Trauer, dass die Älteren einen größeren Bezug haben. Aber nein, ich habe hier durchaus mit jungen Menschen gesprochen, also ich rede jetzt so von 2025, die auch sagen, sie können es nicht glauben und nicht fassen, dass er tot ist. Aber wie gesagt, es kommt nicht dazu, dass jetzt hier auf der Straße das so spürbar wäre oder irgendwo. Ich meine, gut, die Fahnen hängen auf Halbmast, das ist das Offizielle. Es wird sicherlich auch noch offiziell etwas geben. Aber so, dass man jetzt hier in dem normalen Straßenleben das so als eine bleierne Schwere oder als etwas, was drauf lastet, empfinden würde, so ist es nicht.
Castro polarisiert ja stark, jedenfalls vom Ausland her gesehen. Da gibt es einerseits auf der Negativseite die Unterdrückung der politischen Opposition, auf der anderen Seite hat er viel für das Sozial- und Bildungssystem getan. Welche Seite rückt jetzt nach Ihrer Einschätzung nach seinem Tod in den Vordergrund?
Also ich denke auf jeden Fall Letzteres, denn das sind auch tatsächlich Dinge, auf die man hier in Kuba sehr stolz ist. Also Sie sagten es bereits, Gesundheitswesen, Bildungswesen. Wir haben die niedrigste Analphabetenrate in ganz Lateinamerika von 3%. Das sind ja Dinge, die erreicht wurden. Und auch wenn unter sicherlich Mangel an materiellen Bedingungen und teilweise doch etwas schlechteren Lebensbedingungen, die hier herrschen, da gibt es schon auch einen Verdruss. Da wird gehofft, dass mit dem Wandel, mit Veränderungen sich die Sachen verbessern. Aber grundsätzlich die Leistung, die erbracht wurden, es wurden sicherlich nicht alle Ideale umgesetzt und darüber, wie sie umgesetzt wurden, kann man sicherlich auch reden. Und da gibt es bestimmt zwei Meinungen. Aber das, was erreicht wurde, wird anerkannt und das wird auch respektiert. Und da ist man sich einig, dass das ohne Fidel nicht möglich gewesen wäre und dass das auch etwas Einmaliges ist. Und hinzu kommt natürlich sicherlich auch, dass ihn so ein bisschen die Pharma von dem David gegen Goliath umgibt. Und er hat eben seinem Feind, um in dem Jargon zu bleiben, tatsächlich kompromisslos und bis ans Ende die Stirn geboten. Und ich denke, dass für die, die das respektieren und die das anerkennen, wird das sein, das überwiegt.
Soweit Bettina Paulecke aus Havanna. Staats- und Regierungschefs aus aller Welt haben Fidel Castro gewürdigt. Papst Franziskus sprach in einem Beileidstelegramm an seinen Bruder Raúl von einer traurigen Nachricht. Zurückhaltender reagierte der amerikanische Präsident Obama, wie Sabrina Fritz aus Washington berichtet.
Präsident Obama äußerte sich schriftlich zum Tod des Revolutionärs. Die Geschichte wird urteilen, welchen enormen Einfluss dieser Mann auf die Menschen und die Welt um ihn herum hatte, heißt es in einer Stellungnahme des Weißen Hauses. 6 Jahrzehnte lang waren die Beziehungen zwischen den USA und Kuba von Zwietracht und tiefen politischen Meinungsverschiedenheiten geprägt. Heute reichen wir dem kubanischen Volk die Hand zur Freundschaft. So der Präsident. Die Obama-Regierung hatte versucht, das Verhältnis zum kommunistischen Nachbarn zu normalisieren. Im vergangenen Jahr wurde die US-Botschaft in Havanna wiedereröffnet. Reisen nach Kuba sind möglich und Präsident Obama besuchte als erster Präsident seit fast 90 Jahren im März die Insel. Dort traf er allerdings nur mit Castros Bruder Raúl zusammen. Fidel Castro gilt in den USA immer noch als Freund Moskaus und Feind der USA. Kurz nach der Nachricht von seinem Tod füllten sich die Straßen von Miami. In Little Havana jubelten die Menschen über den Tod des 90-Jährigen. This is freedom. This is everything for your people. Das ist Freiheit für uns junge Menschen. Es ist ein großer Wandel. Und ich hoffe, dass es gute Dinge für uns sein werden. Zehntausende waren in den 60er und 70er Jahren vor Fidel Castro und seinem kommunistischen Regime in die USA geflohen. Viele dachten, ihr Exil dauert nur ein paar Jahre, doch sie konnten nicht mehr in ihre Heimat zurückkehren. Im Stadtteil Little Havana schwenkten die Menschen die kubanische Fahne, schlugen mit Kochtöpfen gegeneinander und tanzten. Sie riefen Libertad, Freiheit.
We're free at last. I mean, the men that cast so much are suffering so much. People to be sad in my country.
Wir sind endlich befreit von diesem Mann, der so viel Leid über unser Land gebracht hat, sagt ein Exilkubaner.
Aus Washington berichtete Sabrina Fritz. Einen deutlich anderen Tonfall haben viele Würdigungen aus den südamerikanischen Ländern. Aus Santiago, Anne Herberg.
Se fue un grande. Ein Großer ist von uns gegangen, twitterte Ecuadors Staatschef Rafael Correa kurz nach Bekanntwerden des Todes von Fidel Castro. Es lebe Kuba, es lebe Lateinamerika. Die Nachricht traf die Region mitten in der Nacht. Castro war ein Gigant der Geschichte, erklärte Boliviens Präsident Evo Morales. Ruhe in Frieden, compañero, schrieb der ehemalige Präsident von Brasilien, Lula da Silva, auf dem Kurznachrichtendienst Twitter. Auch die Reaktion von Nicolas Maduro folgte sofort. Castro habe sich auf den Weg in die Unsterblichkeit jener gemacht, die ihr ganzes Leben kämpfen, twitterte Venezuelas Regierungschef. Es waren Südamerikas linksgerichtete Präsidenten und Ex-Staatschefs, die als Erste auf den Tod des kubanischen Revolutionsführers reagierten. Sehr viel sachlicher fiel die Reaktion des aktuellen konservativen Präsidenten aus der Heimat von Fidels berühmtesten Weggefährten Che Guevara aus. Argentiniens Staatschef Mauricio Macri adressierte Beileidswünsche an die kubanische Regierung. Auch Fußballstar Diego Maradona, den eine persönliche Freundschaft mit Castro verband, meldete sich zu Wort. Castro sei wie ein Vater für ihn gewesen. Die Nachricht über den Tod des Kommandante habe er durch einen Anruf erfahren, erklärte Maradona, der sich derzeit in der kroatischen Stadt Zagreb befindet. Fidels Tod habe ihn so hart getroffen wie ein Aufschlag von Del Potro, schrieb Maradona in Anspielung auf den argentinischen Tennisstar Del Potro, der derzeit in Zagreb das Finale der Copa Davis bestreitet.
Soweit Anne Herberg aus Santiago und soweit auch die Berichte über den Tod von Fidel Castro. Mit sogenannten Haltelinien will Andrea Nahles die Renten langfristig sicher machen. Das Rentenniveau soll auf absehbare Zukunft nicht unter 46% sinken. Im Gegenzug könnte der Beitrag auf bis zu 25% steigen. Die Pläne hat die Arbeitsministerin gestern vorgestellt. Heute melden sich Kritiker zu Wort, und zwar nicht nur die Amtsvorgänger Blüm und Riester, sondern auch der CSU-Chef, wie Katrin Brandt berichtet.
Horst Seehofer ist mit den Rentenplänen von Andrea Nahles nicht einverstanden. Die Beiträge zur Rentenversicherung langfristig auf bis zu 25% anzuheben, das wäre Gift für den Arbeitsmarkt. Dadurch würden massenhaft Jobs verloren gehen, sagte der CSU-Chef der Passauer Neuen Presse. Er sehe bisher kein Konzept zur Stabilisierung des Rentenniveaus, das Wirtschaft und Wachstum nicht gefährde. Andrea Nahles, die Sozialministerin von der SPD, hatte gestern ihre Langfristpläne für die Rente vorgestellt. Sie will festschreiben, dass ein Durchschnittsverdiener, der 45 Jahre lang Beitrag gezahlt hat, nicht weniger als 46% des jeweils aktuellen Durchschnittslohnes erhalten darf. Das soll bis zum Jahr 2045 festgeschrieben werden. Dafür müsste, laut Nahles, der Beitrag zur Rentenversicherung auf bis zu 25% angehoben werden. Derzeit liegt er bei 18,7%. Diese Pläne verteidigte sie heute gegen die Kritik aus Bayern. Horst Seehofer selbst habe kürzlich erst kritisiert, dass das Niveau der Rente im vergangenen Jahrzehnt so stark gekürzt worden sei.
Es kann nicht sein, dass man immer das sagt, was die Leute hören wollen. Aber dann kneift, wenn es darum geht, das dann auch umzusetzen, handfest zu machen,
sagte Nahles bei einem Kongress der Jungsozialisten in Dresden. Dort wehrte sie sich auch gegen den Vorwurf, die Rentenpolitik der Regierung benachteilige die junge Generation.
Denn gerade wenn ich die Haltelinie bis 2045 festschreibe, dann ist das eine Maßnahme, die den Jungen garantiert, dass sie am Ende noch eine anständige Rente hinten rausbekommen. Das ist doch nicht gegen die Jungen. Das ist doch bekloppt.
Auch der frühere Arbeitsminister Norbert Blüm von der CDU ist mit den Plänen seiner Nachfolgerin Andrea Nahles nicht einverstanden. Er hält das Mindestniveau von 46% für zu niedrig. Die Rente müsse höher sein als die Grundsicherung, sonst verliere das System seine Legitimität, sagte Blüm dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Die Jungen müssten in Zukunft mehr bezahlen, alles andere wäre eine Lüge, so der CDU-Mann, der in den 80er und 90er Jahren als Minister unter Kanzler Helmut Kohl arbeitete. Auch Blüms unmittelbarer Nachfolger Walter Riester von der SPD hat Bedenken gegenüber Nahles Plänen, die auch vorsehen, ab 2030 jährlich mehrere Milliarden Euro aus Steuermitteln in die Rente zu pumpen, als sogenannter Demografiezuschuss. Wer heute so tue, als ob Wirtschaft und Steuereinnahmen immer weiter wachsen, werde in der nächsten Krise ein böses Erwachen erleben, sagte Riester dem Redaktionsnetzwerk Deutschland.
Im Mai kommenden Jahres wird in Nordrhein-Westfalen ein neuer Landtag gewählt. Die CDU will dann zurück an die Macht und sie will es mit Armin Laschet. Eine Parteiversammlung in Mönchengladbach kürte Laschet heute zum Spitzenkandidaten. Aus Mönchengladbach Stefan Lauscher.
Fertig zum Durchstarten. Vielleicht war es ja tatsächlich die Location, ein Flugzeughangar am Flughafen in Mönchengladbach, der das Abstimmungsergebnis für Armin Laschet beflügelt hat. 97,4% waren es am Ende für den in der Vergangenheit nicht immer unumstrittenen nordrhein-westfälischen CDU-Chef. Die Delegierten waren fast aus dem Häuschen.
Abgegebene gültige Stimmen 231. Auf Armin Laschet entfielen mit Ja 225.
Jetzt ist Armin Laschet also auch Spitzenkandidat. Und die heute demonstrierte Geschlossenheit der Partei wird er brauchen, wenn er bei der Landtagswahl im Mai die nach wie vor populäre Ministerpräsidentin Hannelore Kraft als Regierungschef ablösen will. Inhaltlich wird die CDU im Wahlkampf vor allem mit den Themen Schule, Wirtschaft und innere Sicherheit angreifen. Armin Laschet.
No-Go-Areas im Ruhrgebiet in manchen Städten. Salafistenzahl versechsfacht. Einbruchskriminalität auf Höchstständen. Das ganze Theater rund um die Kölner Silvesternacht. Und diese Regierung gibt der Polizei nicht die Mittel, die sie braucht, damit sie agieren kann. Und auch das muss sich ändern in Nordrhein-Westfalen.
Nach den jüngsten Umfragen haben neben SPD, CDU und Grünen auch FDP, Linke und die AfD gute Chancen, dem nächsten NRW-Landtag anzugehören.
In Niedersachsen wird erst 2018 ein neuer Landtag gewählt. Auch hier hat die CDU heute den Spitzenmann nominiert. Der frühere Kultusminister Bernd Althusmann soll Ministerpräsident Weil von der SPD herausfordern. Das hat der CDU-Landesparteitag in Hameln heute entschieden. Die Delegierten wählten Althusmann auch mit großer Mehrheit zum neuen Landesvorsitzenden, wie Claudia Wolfsberger berichtet.
Das Ja war mehr als eindeutig. Bernd Althusmann wurde mit 98,5% der Stimmen bei 345 abgegebenen Wahlzetteln gewählt. Ein Traumergebnis. Bereits am Vormittag wurde der 49-Jährige einstimmig als Spitzenkandidat für die Landtagswahl nominiert. Dabei zeigte er sich optimistisch.
Ich bin fest entschlossen, die CDU Niedersachsen zurück in Regierungsverantwortung zu führen. Ich bin fest entschlossen zu gewinnen. Wir werden gewinnen und wenn es nach mir ginge, könnten wir das heute sogar beschließen.
In seiner Rede an die Parteibasis setzte Althusmann einen Schwerpunkt bei der inneren Sicherheit. Bei einem Wahlsieg 2018 will er zum Beispiel 1000 neue Polizisten einstellen. Die Sicherheitsbehörden müssten besser zusammenarbeiten. Althusmann will Niedersachsen damit zum wörtlich sichersten Bundesland in Deutschland machen. Zum Thema Integration sagte er, Flüchtlinge, die Schutz suchen, bekämen diesen in Niedersachsen. Aber wer hier leben und arbeiten will, muss sich auch integrieren und Deutsch lernen, sagte Althusmann.
Aus Hameln war das Claudia Wolfsberger und eine weitere Personalie gilt es nachzutragen. Die SPD in Schleswig-Holstein hat Ministerpräsident Albig zu ihrem Spitzenkandidaten gewählt. Hier geht es um die Landtagswahl im Mai 2017. Für Lufthansa-Kunden gab es heute so etwas wie eine gute Nachricht. Morgen machen die Piloten eine Pause beim Streiken. Die Lufthansa erwartet dann einen wörtlich weitgehend planmäßigen Flugbetrieb. Am Sonntag, wie gesagt, heute am Samstag, wurde weiter gestreikt. Aus Frankfurt Lars Hofmann.
Dallas, Los Angeles, Detroit, Addis Abeba, Vancouver, Mumbai. Am vierten Streiktag sind vor allem Langstreckenverbindungen betroffen. Eine Frau schaut auf die Anzeigentafel im Terminal 1 am Frankfurter Flughafen. Sie sucht ihren Flug, aber ihre Geschäftsreise ist nicht in Gefahr.
Nein, zum Glück nicht, weil ich mit der Austrian Air fliege. Jetzt habe ich Glück gehabt.
Die Lufthansa hat für Samstag insgesamt 137 Flüge gestrichen. Seit Mittwoch mussten insgesamt über 2750 Flüge abgesagt werden. Am Sonntag wird nicht gestreikt. Das hat die Pilotengewerkschaft zugesagt. Sollte sich in dem Konflikt um die Pilotengehälter bei der Lufthansa nichts bewegen, drohen kommende Woche allerdings weitere Streiks. Die Lufthansa hatte gestern ein Angebot vorgelegt, den mittlerweile jahrelangen Konflikt mit den Piloten insgesamt zu lösen. Die Pilotengewerkschaft Cockpit hat das abgelehnt. Das Angebot sei alt, Außerdem befürchtet die Gewerkschaft nach den Erfahrungen der vergangenen Jahre, von der Lufthansa verklagt zu werden, sollte man auf das Angebot zur Gesamtlösung eingehen. Denn das Angebot enthalte auch Punkte, für die nicht gestreikt werden dürfe. Bei dem aktuellen Streik geht es allein um die Pilotengehälter. Bislang hat die Lufthansa nur 2,5% mehr Geld geboten. Teil des gestrigen Gesamtangebotes ist aber auch eine Tariferhöhung um 4,4% und eine Einmalzahlung. Wäre die Lufthansa bereit, nur darüber zu sprechen, ist aus Sicht der Piloten auch die von der Lufthansa geforderte Schlichtung denkbar, sagte Jörg Handwerk aus dem Gewerkschaftsvorstand.
Für Anhänger von Hillary Clinton mag es ein allerletzter Hoffnungsschimmer sein. Nach der verlorenen Präsidentenwahl in den USA gibt es nun doch so etwas wie eine allerletzte Runde. In Wisconsin werden die Stimmen noch einmal nachgezählt. Donald Trump hatte diesen Bundesstaat mit hauchdünnem Vorsprung gewonnen. Doch die Grünen-Kandidatin Jill Stein glaubt, dass das Ergebnis möglicherweise manipuliert wurde. Und zwar auch in zwei weiteren Bundesstaaten. Petra Mittermeier.
Ist bei der Präsidentenwahl in den Staaten Wisconsin, Pennsylvania und Michigan alles mit rechten Dingen zugegangen? Jill Stein bezweifelt das und will Klarheit. Für eine Neuauszählung in Wisconsin hat die Politikerin ausreichend Geld zusammenbekommen. Dort wird also neu ausgezählt, wie die zuständige Wahlbehörde bestätigte. Für Pennsylvania und Michigan sammelt Stein noch und will dort in der kommenden Woche eine Überprüfung der US-Präsidentenwahl durchsetzen. In Wisconsin, Pennsylvania und Michigan hatte sich Donald Trump nur mit knappem Vorsprung gegen Hillary Clinton durchgesetzt. Das Gesamtergebnis der US-Präsidentenwahl würde sich ändern, wenn Clinton in allen drei Bundesstaaten doch zur Siegerin erklärt würde. Experten halten das allerdings für sehr unwahrscheinlich. Im Fokus der Überprüfungen stehen die am 8. November genutzten Wahlautomaten, die laut Experten anfällig für Hackerangriffe sind. Deswegen dürfen beispielsweise die Geräte, die in Wisconsin im Einsatz waren, in anderen Bundesstaaten, etwa in Kalifornien, gar nicht benutzt werden.
Es geht in Frankreich noch nicht um das Präsidentenamt. Es geht nur um den Kandidaten einer Partei für dieses Amt. Und dennoch mobilisieren diese Vorwahlen Millionen von Menschen. Wer geht für die Konservativen ins Rennen? Villon oder Juppé? Darüber wird morgen entschieden. Und im Hintergrund steht dabei immer die Frage, welche Chancen der Sieger im direkten Duell mit Marine Le Pen vom Front National hätte. Aus Paris, Barbara Kostolnik.
Die Stimmung ist eigenartig in Frankreich. Die Vorwahlen mobilisieren und elektrisieren die Menschen, denen man bislang eher eine politikverdrossene Haltung attestiert hatte. Aber jetzt, da es um den künftigen Präsidenten der Republik geht, wachen sie auf. Auch weil es in letzter Instanz darum geht, dem Front National die Stirn zu bieten. Und da ist natürlich entscheidend, ob der ultrakonservative Fillon oder der gemäßigtere Juppé als Kandidat antritt. Beide sehen sich jeweils als die bessere Wahl. Ich stehe für eine offene Rechte und natürlich auch für die Mitte, das Zentrum. Ohne diese Wähler werden wir nie eine Präsidentschaftswahl gewinnen. Womit Juppé nicht Unrecht hat. Fillon wiederum argumentiert genau andersherum. Ich habe noch nie mit der extremen Rechten paktiert, konterte er Vorwürfe aus dem Juppé-Lager. Ich habe sie immer bekämpft. Und mein Programm ist das beste Mittel gegen den Front National. Über 4 Millionen Wähler haben bei der ersten Runde der Vorwahlen mitgestimmt. Darunter waren auch viele Linkswähler wie Laure. Ich habe letzten Sonntag gegen Sarkozy gestimmt, aber ich hätte auch Probleme mit Fillon. Also werde ich kommenden Sonntag für Juppé stimmen, obwohl sich sein Programm nicht so sehr von dem von Fillon unterscheidet. Fillon steht für das erzkonservative katholische Frankreich, das Frankreich vom Lande, auf das auch der Front National schielt. Juppé hingegen, der sehr erfolgreiche, weil moderne Bürgermeister von Bordeaux, hat sich als gemäßigter Konservativer verkauft und immer auch die linken Wähler im Auge gehabt. Das könnte ihm jetzt bei den konservativen Vorwahlen zum Verhängnis werden. Im ersten Wahlgang landete er abgeschlagen auf Platz 2. Nun bleibt ihm nur noch die Hoffnung. Vergangenen Sonntag haben wir eine Überraschung erlebt, schwor er seine Anhänger ein. Kommenden Sonntag wird es eine andere Überraschung geben.
Aus Paris war das Barbara Kostolnik. Der britische Fotograf David Hamilton wurde berühmt durch Nacktfotos von jungen Mädchen. Seine Fotobücher verkauften sich millionenfach. Jetzt ist Hamilton tot aufgefunden worden in seiner Wohnung in Paris. Jens-Peter Marquardt berichtet.
Die Umstände seines Todes sind noch unklar, aber vieles deutet darauf hin, dass Hamilton sich in seiner Wohnung selbst getötet hat. Die Pariser Polizei fand neben der Leiche Medikamente, die den Tod herbeigeführt haben könnten. Hamilton war in den 60er und 70er Jahren durch Nacktaufnahmen von jungen Mädchen berühmt geworden. Einige seiner früheren Kindermodels hatten ihm in den vergangenen Wochen sexuellen Missbrauch und Vergewaltigung vorgeworfen. Die französische TV-Moderatorin Flavie Flamand hatte in einem im Oktober veröffentlichten Buch beschrieben, sie sei 1987 im Alter von 13 Jahren von einem berühmten Fotografen vergewaltigt worden. In der vergangenen Woche sagte sie, dieser Fotograf sei Hamilton gewesen. Danach beschuldigten ihn zwei weitere Frauen. Hamilton bestritt die Vorwürfe vehement. Er sei unschuldig, habe nichts Ungehöriges getan, erklärte er in der vergangenen Woche und kündigte an, die, wie er sagte, für die Diffamierungen Verantwortlichen zu verklagen. Hamilton wurde durch seine mit Weichzeichner bearbeiteten Nacktaufnahmen junger Mädchen berühmt, vor allem blonde und blauäugige Mädchen allein oder zu mehreren in nebligem, traumhaften Ambiente. Er sagte in einem Interview, Nabokovs Lolita habe ihn dazu inspiriert, ihre Unschuld, ein magischer Moment.
Comme Lolita, c'est l'innocence, c'est cet moment magique.
In den vergangenen Jahren, als die Sensibilität gegenüber kindlicher Sexualität größer wurde, geriet Hamilton mit seiner Kunst immer mehr in den Hintergrund. Der Fotograf und Regisseur wurde 1933 in London geboren. Er arbeitete zunächst als Tischler in einem Architektenbüro, bevor er nach Paris zog und dort zum Grafikdesigner und Fotografen wurde.
Soweit der Bericht von Jens-Peter Marquardt und eine aktuelle Meldung aus Syrien zwischendurch. Syrische Regierungstruppen haben nach Angaben des Staatsfernsehens das größte Rebellenviertel der hart umkämpften Stadt Aleppo eingenommen. Die Regierungstruppen hätten die wörtlich vollständige Kontrolle über das bisher von Rebellen gehaltene Viertel Masaken Hanano erlangt, hieß es am Samstag in eben diesem Bericht. Und damit sind wir beim Sport und das heißt natürlich heute Abend bei der Fußball-Bundesliga. Mats Nicholson ist im Studio und hat die Ergebnisse.
Bayern München gegen Leverkusen. Das erste Spiel mit dem alten und neuen Bayern-Präsidenten Uli Hoeneß auf der Tribüne läuft seit knapp 26 Minuten. Es steht noch 0-0. Uli Hoeneß hat sich vor dieser Partie übrigens entschuldigt. Gestern nach seiner Wahl hatte er den Tabellenführer RB Leipzig als neuen Feind bezeichnet. Heute sagte Hoeneß, er habe sich von den Emotionen leiten lassen. RB Leipzig sei ein Rivale, aber natürlich kein Feind. Am Ende jubelte heute Nachmittag in Hamburg niemand. Auch da gab es ein Duell der Rivalen. Es war aber auch keiner tief enttäuscht. Das Nordderby zwischen dem HSV und Werder Bremen endete unentschieden 2-2. Für die Hamburger traf Michael Gregoritsch doppelt.
Ja, ich glaube, das ist so ein Mittelding. Freue mich natürlich persönlich über die zwei Tore. Das tut mir persönlich sehr, sehr gut, dass wir am Ende die drei Punkte holen können. Vielleicht darüber ärgern wir uns, aber ja. Es geht weiter, es war ein Schritt in die richtige Richtung und wir hoffen, dass es so weitergeht.
Gregoritsch hatte den HSV zweimal in Führung gebracht, aber die Bremer konnten vor der Pause eben zweimal ausgleichen. Unter anderem auch durch Finn Bartels.
Ich denke, es war wichtig, dass wir hier wirklich den Negativtrend hier stoppen. Mit einem Punkt ist uns das halbwegs gelungen. Natürlich, wie gesagt, wollten wir drei Punkte, aber es ist jetzt einfach enorm wichtig, dass wir jetzt gegen Ingolstadt nachlegen und zwar drei Punkte holen.
Werder bleibt Tabellen 16. Der HSV ist weiter sieglos Letzter. Einen bitteren Nachmittag erlebte Borussia Dortmund. Das Team von Trainer Thomas Tuchel hat ein ganz wichtiges Auswärtsspiel verloren. 1-2 in Frankfurt. Die Dortmunder sind aktuell nur noch Tabellen 6. Der VfL Wolfsburg wollte einen großen Schritt raus aus der Krise machen. Das 1-1 in Ingolstadt ist dafür aber viel zu wenig. Der VfL hat zudem auch noch eine ganz schwache Leistung abgeliefert und mit ganz viel Glück einen Punkt beim Abstiegskonkurrenten geholt. Zwei Spiele fehlen noch. Köln hatte sich von dem Dauerergebnis der letzten Jahre, dem 0-0, eigentlich in dieser Saison verabschiedet. Heute gab es aber tatsächlich mal keine Tore im Heimspiel gegen Augsburg. Borussia Mönchengladbach führte gegen die starken Hoffenheimer mit 1-0, muss sich am Ende aber mit einem 1-1 zufrieden geben. Der letzte Formel-1-Grand Prix des Jahres in Abu Dhabi ist reine Nervensache. Nico Rosberg würde ein zweiter Platz zum WM-Titel reichen. Sein Rivale Lewis Hamilton könnte dann auch gewinnen. Die Voraussetzungen für den Grand Prix sind nach dem Qualifying so wie in den vergangenen Rennen so oft auch. Volker Hirt berichtet.
Hamilton ist auf Pole Position Siegfavorit, genauso wie Rosberg auf Startplatz 2 Favorit auf Position 2 ist. Selbst Platz 3 würde ja reichen, um Weltmeister zu werden. Die Gefahr, rausgerempelt zu werden, ist nicht allzu groß. Der faire Ricciardo im Red Bull startet als Dritter, dann folgen die harmlosen Ferrari mit Räikkönen und Vettel und zum ungestümen Max Verstappen auf Startplatz 6 ist genügend Abstand.
Und zum Schluss noch eine Meldung vom Wintersport. Severin Freund hat überraschend das zweite Weltcup-Skispringen des WM-Winters gewonnen. Deutschlands bester Skispringer feierte im finnischen Kuusamo trotz langer Verletzungspause den 22. Sieg seiner Karriere und schlüpfte in das gelbe Trikot des Gesamtführenden.
Soweit Mats Nicholson mit einem wichtigen vom Sport und damit geht auch das Echo des Tages zu Ende. Am Mikrofon war Marcel Güsken.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.